Also, ich bin jetzt im Unterschied zu deiner Überlegung der Auffassung, es ist ein furchtbarer Widerspruch der ärztlichen Praxis, der aber auch seinen Fortgang findet in der Theorie der Medizin, über deren Fehler, wo Fehler gemacht werden, durchaus auch zu reden ist. Ich vertröste euch für den Moment, vielleicht kommen wir aber noch drauf, auf das Buch da oben. Da gibt es ein Kapitel über die theoretischen Glanzleistungen der Medizin, wo auf den Fehler im medizinischen Denken hingewiesen wird, der auch vorliegt. Wenn es eine Wissenschaft schafft, auszugehen von gesellschaftlichen Krankheitsursachen, die sie selber Zivilisationskrankheiten nennt, und zu enden bei dem Argument, sie kennt eigentlich nur noch Risikofaktoren, wo das Individuum mit seiner Befindlichkeit, seinem Abwehrsystem, seiner familiären Vorgeschichte gleichermaßen neben den gesellschaftlichen Ursachen als Mitverursacher auftaucht. Dazwischen liegt eine Kette von Gedanken. Aber bevor vielleicht auch noch die zur Sprache kommen, möchte ich noch was zu deiner Überlegung sagen. Man kann dem Arzt doch nicht vorwerfen, dass er Arzt ist. Das ist doch nun mal sein Beruf, Leute entgegenzunehmen, die gesundheitlich ramponiert sind, um sie zu reparieren. Das finde ich ein logisch sehr unbefriedigendes Argument. Weil es den Beruf gibt, deswegen soll er noch kritikabel sein.
Achtung, es folgt eine Durchsage bezüglich des Sperrvorgangs Indik. Ab 21.30 Uhr werden im Erdgeschoss die PC-Räume versperrt. In weiterer Folge die Türen von der Liebiggasse sowie die Türen in der Universitätsstraße. Das Verlassen des Gebäudes ist ausschließlich bis spätestens 22 Uhr beim Portier möglich.
Hat das Konsequenzen für uns? Okay. Ich möchte nochmal zu deiner Überlegung was sagen. Ja? Das kann man doch dem Arzt nicht vorwerfen, weil es sein Beruf ist, die gesundheitlich Ramponierten wieder zu therapieren und zu heilen. Ich finde das Argument nicht in Ordnung, denn willst du denn wirklich sagen, weil es den Arzt als Beruf gibt, deswegen kann man das nicht kritisieren? Auf diese Weise verlangst du ja, dass ich vor etwas deswegen Respekt habe, nicht weil es gut begründet und vernünftig ist, sondern weil es Realität ist. So ist das nun mal, so ist der Arztberuf eingerichtet. Es ist eine sehr verwegene Argumentation, weißt du, Unternehmer, Anwalt, Soldat, Henker, das sind auch alles Berufe. Die gibt es auch alle. Wollen wir uns zu denen so stellen, dass wir sagen, ja, das ist so eingerichtet, das ist ein Beruf, Hut ab. Also, ich möchte erst einmal warnen vor dem Kurzschluss, weil es das gibt, den ärztlichen Berufsstand. Deswegen kann man daran keine Kritik üben. Jetzt zum Zweiten. Die Kritik, die wir an diesem Berufsstand üben. Die ist ja nicht auf der quasi menschlichen Ebene angesiedelt, dass wir sagen, Mensch, bloß keinem, der sich geschnitten hat, ein Pflaster reichen, bloß keinem helfen, der sich den Haxen gebrochen hat. Das ist nicht unser Stand, das wäre ja auch albern. Auf dieser menschlichen Ebene Hilfe zu kritisieren, auf dieser praktischen, das ist ein Unsinn, das ist unsere Sache nicht. Was wir an dem Standpunkt des professionellen Heilers kritisieren, das ist das vorhin Erläuterte, dass dieser Standpunkt des Heilens in Ansehung der gewussten gesellschaftlichen Krankheitsursachen sich ausschließlich für die Wirkungen zuständig und für die Ursachen für unzuständig erklärt und die Therapierung der Wirkungen Leute zurückversetzt in eben die Umstände, die nach dem eigenen Dafürhalten krankmachend sind. Das ist ein Widerspruch in diesem Standpunkt. Den werfe ich der Ärzteschaft vor. Und es ist ein Widerspruch der auch für die Art, wie in der Medizin die Forschung vorangetrieben wird, wie dort gedacht wird, nicht ohne Konsequenzen ist. Das führt auch zu verkehrten Konsequenzen. Vielleicht nur, um eine Andeutung zu geben und Appetit zu machen auf diese Broschüre und das Kapitel Die theoretischen Fehlleistungen der Medizin. Dieselbe Wissenschaft, die Kenntnis hat von Zivilisationskrankheiten, ihr eigener Ausdruck, die endet dabei, dass sie nur noch eine Welt von Risikofaktoren kennt. Also von Ursachen, schon gleich von solchen, die in der Zivilisation liegen, am Ende nichts mehr weiß. Wie kommt es dahin? Dieser Ausgangspunkt, mit dem die Medizin loslegt. Wir wissen um Zivilisationskrankheiten, das ist die Arbeitshetze im Beruf, das ist der Krebs, der von den krebserzeugenden Stoffen in der Produktion herrührt und so fort. Vom Stress in der Arbeit. Diese von ihr gewusste äußerliche Einwirkung, die wird nicht für sich bestimmt und festgehalten, sondern die wird als Wirkung am Organismus betrachtet. Was spielt sich ab am Körper eines Menschen, der diesen Umständen ausgesetzt ist? Das ist so bei der Medizin, weil das ihr praktisches Interesse ist. Sie will an diesem Organismus tätig werden. Dieses Interesse, das macht nicht nur die disparatesten äußeren Ursachen theoretisch gleich. Das Magengeschwür kann sich der Lohnarbeiter zuziehen wegen der Arbeitshetze. Das kann sich aber genauso gut eine Hausfrau zuziehen, weil sie den familiären Stress oder ihren Alten nicht mehr aushält. Ob familiäre oder berufliche Umstände, die äußeren Ursachen, die schnurren für den Mediziner auf eine Wirkung am Organismus zusammen, nämlich in diesem Fall auf das Magengeschwür, denn dem, der Physis, die beschädigt ist, gilt sein Interesse. Dieses Interesse, an der Physis tätig zu werden, das lenkt in der Forschung der Medizin den Blick wie von selbst weg von den äußeren Ursachen hin zum inneren Geschehen im Organismus, in dem immer genauer erforscht wird, wie setzt sich eine äußere Einwirkung, die einmal Platz greift im Körper, dort zwischen Organen, zwischen Zellen fort und bewirkt dann was. Das erforscht sie zunächst einmal und bei diesem Forschungsgang trifft sie auf richtige Unterscheidungen. Sie stellt zum Beispiel fest, dieselbe äußere Ursache kann bei verschiedenen Individuen zu verschiedenen Krankheitsverläufen führen. Ja, sogar dazu, dass bei manch einem die Krankheit gar nicht erst ausbricht oder nur in sehr milder Form. Andere können dadurch dahingerafft werden. Das sind erst einmal zutreffende Unterschiede. Die will ich überhaupt nicht verteufeln. Die individuelle Verfassung des Abwehrsystems eines Menschen beispielsweise, die ist eine Bedingung dafür, eine Bedingung, wie die äußere Einwirkung ihr Werk tut. Daraus, aus diesem bis dahin noch zutreffenden Befund, zieht die Medizin einen folgenschweren Fehlschluss. Mit dem banalen Argument, nicht jeder, der einer AKW-Strahlung ausgesetzt ist, fällt gleich vom Schemel, zieht sie den Fehlschluss, dann ist das, worauf die Wirkung ausgeübt wird, die Bedingung, mindestens genauso ursächlich wie die äußere Ursache. Dann ist das, was der Mensch als Bedingung darstellt, genauso verantwortlich für den Ausbruch einer Krankheit. Wer es in Ihren Worten hören will, findet wissenschaftliche Zitate aus Medizinbüchern in dieser Broschüre. Zum Krebs beispielsweise sagt die Medizin, gesucht wird eine ererbte oder erworbene Bereitschaft des Organismus auf Schädlichkeit außergewöhnlich, das heißt im Sinne einer Krankheit zu reagieren. Da merkt man den verkehrten Fortgang im Denken. Die Menschen sind derselben äußeren Ursache ausgesetzt. Nicht alle erleben denselben Krankheitsverlauf. Also heißt der Schluss der Medizin, dann ist es eigentlich Zuständige, eigentlich Ursächliche, die Bereitschaft des Organismus selbst, Krankheit zuzulassen oder nicht. Da merkt man den logischen Fortgang, was wirklich und richtig zunächst noch als Bedingung bestimmt wird, gilt jetzt als mindestens gleichrangige Ursache neben der äußeren Ursache. Die werden gleich gemacht und heißen deswegen auch Risikofaktoren, Fazere. Das sind Macher, gleichrangige Macher in einem Prozess, wo die Ursache nichts Ursächliches mehr an sich hat und die Bedingung den Rang einer Ursache kriegt. Das Interesse im inneren Geschehen des Menschen, weil ich ja heilen will, die maßgeblichen Gründe zu finden, die für den Mediziner die Hebel hergeben, auf den Organismus zu wirken, ihn zu beeinflussen und möglichst zu reparieren, die führen dazu, dass am Ende das innere Geschehen, das im Organismus stattfindet, zur eigentlichen Ursache erklärt wird und in der Medizin zu ganz merkwürdigen Diagnosen führt. Auch dafür gibt es ein Beispiel in diesem Buch. Aber das müsst ihr euch vielleicht mal selber angucken. Der Unterschied nämlich zwischen primärer Hypertonie und sekundärer Hypertonie, also Bluthochdruck. Es sind Leute, die klären am Anfang in ihren Büchern darüber auf, dass die Sache mit dem Blutdruck in etwa so funktioniert. Wenn der Mensch einer heftigen Belastung und Anstrengung ausgesetzt ist, dann wird eine erhöhte Pumpleistung des Herzens aktiv, mehr Blut unter größerem Druck zur Sauerstoffversorgung durch den Körper gepumpt und das hat seine Ordnung, sobald bei Nachlassen der Anspannung der Körper wieder auf sein Normalniveau zurückgehen kann. Wenn diese Anspannung aber dauerhaft ist, weil die Leute dauernd unter Stress stehen, auch noch zu Hause am Handy erreichbar sein müssen und wieder ins Werk fahren müssen, dann lässt diese Anspannung nicht nach und der Bluthochdruck wird dadurch durch eine Gefäßveränderung, die verlieren ihre Elastizität, die verdicken, zu einem dauerhaft hohen Blutdruck fixiert. Das wissen Ärzte am Ausgangspunkt. Sie wissen aber zum Zweiten auch noch, es gibt innere, organische Ursachen für Bluthochdruck. Zum Beispiel durch Nierenleiden kann auch Bluthochdruck verursacht werden. Und jetzt am Ende Ihrer medizinischen Forschung, die da präsentiert wird, sagen Sie, ja, Sie kennen einen primären Bluthochdruck. Der kommt von inneren, organischen Ursachen.
Der sekundäre.
Aber der primäre, den jeder so mit sich rumschleppt, für den Sie keine innere, organische Ursache finden, von dem sagen Sie, der hat also keine Ursache. Wie kommt das, dass Mediziner ihren eigenen Ausgangspunkt, die Beanspruchung als Ursache von Bluthochdruck zu fixieren, am Ende ihrer Forschung behandeln, wie wenn das der Vergessenheit anheimgestellt wäre? Ja, das kommt aus dem Standpunkt, dass sie die wesentlichen Ursachen im Organismus verorten, weil sie dort ihre Hebel einsetzen wollen. Und weil sie dort eine Ursache für den primären Bluthochdruck nicht finden, kommen sie wirklich zu dem merkwürdigen Urteil, dann gibt es keine Ursache. Insofern wollte ich zu deiner Überlegung vorhin sagen, ja, die Medizin ist nicht nur ein furchtbarer praktischer Widerspruch in diesem Standpunkt des Heilens, der ist jetzt mehrfach charakterisiert, sondern dieser praktische Standpunkt, der findet seine Fortsetzung in der Art, wie theoretisch über Sachen nachgedacht wird im Gang der Forschung. Seine Fortsetzung, die zu veritablen Fehlern führen. Auch wenn Sie in der Sache Aminosäuren und Zellreplikation nichts falsch machen. Die Art, wie geforscht und gedacht wird, nimmt einen sehr verkehrten Verlauf an, und die Redeweise, die jedermann bekannte von den Risikofaktoren, das ist ein Endprodukt dieses falschen Denkens. Nämlich Ursachen nicht mehr als Ursachen zu nehmen und Bedingungen den Raum einer Ursache zuzusprechen. ja, dann ist es schon scheißegal, ob man eine familiäre Vorbelastung hat oder ob man neben einem Kernkraftwerk wohnt. Das ist nicht in Ordnung.
Theoretischen Medizinfehler bloß als Ergänzung, den kann man auch feststellen an diesem überbordenden Gewicht der Statistik in der Medizin. Geht man auf eine medizinische Fortbildung, bekommt man von morgens bis abends Statistiken um die Ohren gehauen. Egal um was es geht, ob es um die Frage geht, ob jetzt Markenmar oder neue Antikoagulantien besser sind gegen Vorhofflimmern oder was auch immer. Nur Statistik, Statistik, Statistik. Jetzt ist doch vernünftigerweise eine Statistik, also die Feststellung einer Korrelation, eines Zusammentreffens, der Ausgangspunkt dafür, dass man sagt, da gibt es anscheinend etwas zu erforschen. Das tritt so häufig auf, das glaube ich nicht mal, dass es Zufall ist. Also hat wohl das eine was mit dem anderen zu tun. Die Korrelation in der Statistik selber sagt ja gar nicht, was das eine miteinander zu tun hat. Die legt höchstens nahe, dass das kein zufälliges Zusammentreffen ist, sondern dass es da wirklich irgendwas gibt, was die beiden Sachen, die ja miteinander korreliert werden, miteinander verbindet. In der Medizin ist es aber gar nicht so, dass so eine statistisch gefundene Korrelation, wenn sie statistisch deutlich signifikant ist, den Ausgangspunkt bildet, um nachzugucken, was ist denn jetzt die kausale Beziehung zwischen den beiden, sofern es eine gibt. Das machen sie schon auch manchmal, aber in der Hauptsache ersetzt die Korrelation in der Medizin das Argument. Und aus der Korrelation werden Therapieempfehlungen abgeleitet. Dass Gott und die Welt mit Statinen überschüttet wird, also Simvastatin und diesen Dingern, die meistverkauften Medikamente auf der Welt, das wird abgeleitet aus statistischen Korrelationen. Also, und der Grund dafür, dass Statistik in der Medizin eine so herausragende Bedeutung hat, der liegt darin, dass sie, wie er gerade eben gesagt hat, dass sie den logischen Unterschied zwischen Ursache, was macht die Krankheit, und Bedingung, auf was trifft sie im Körper, was sie entweder fördert, hemmt oder sonst was, alles einebnet zu Risikofaktoren. Und dann steht sie vor einem Riesenstrauß von Risikofaktoren und den setzt sie statistisch ins Verhältnis zueinander. Also der Fehler, alles logisch einzuebnen zu Risikofaktoren, ist die Grundlage dafür, mit Statistik weiterzumachen.
Empfehlen aussprechen würde, sie sind durch die Umweltfaktoren so beschädigt, sind sie woanders hin. Und wenn er sagt, ja, aber da habe ich jetzt einen finanziellen und sonstige Möglichkeiten nie, ja, dann folgt auch nichts drauf. Dann kann der Mediziner ja auch nicht. Er schafft ihm ja deswegen auch keine andere Erklärung. Ne? Also die Möglichkeiten sind ja immer innerhalb der Disziplin vom medizinischen. Und Medizin ist etwas, finden wir uns.
Und das heißt jetzt wieder, was soll er denn anders machen, der Mediziner, oder? Was,
ja.
Was kann er denn anders machen? Als der Mediziner, der seine Aufgabe Aufgabe wahrnimmt, die ihm in dieser Gesellschaft zugeteilt ist. Als der kann er wirklich nichts anders machen. Aber als der Mensch, der er auch noch ist, könnte er sich ja auch mal fragen, ob er eigentlich diesen Scheiß mitmachen will. Dass er immer weiß, warum die Leute krank zu ihm kommen und sagt, ja, wir sind uns doch beide einig, natürlich kann man nicht einfach wegziehen. Da kann man nichts machen. Also gehen Sie wieder in Ihre Feinstaubhöhle, gehen Sie wieder in Ihre Fließbandarbeit. Wir wissen ja beide, dass man darin nichts machen kann. Tabletten können Sie von mir haben, dann tut der Ellbogen vielleicht nicht mehr so weh.
Bedeutet das Buch tatsächlich die Medizin für stark genug hältst, gegen Resistenzschwindel vorzugehen?
Natürlich nicht als die Medizin, wenn du die Medizin nimmst, als die Abteilung, als die sie vom kapitalistischen Staat, als sein Reparaturbetrieb eingerichtet ist. Als die hat sie diese Aufgabe und diese Aufgabe erfüllt sie gut. Jetzt kann man natürlich nicht von derselben Medizin, die so eingerichtet ist und diese Aufgabe gut erfüllt, sagen, die sollte, müsste jetzt irgendwas anderes tun. Die ist für diese Aufgabe eingerichtet, aber das wird alles gemacht von irgendwelchen Leuten, die auch ein Hirn im Kopf haben. Und es könnte doch und es sollte, und das wäre meine Kritik an jedem Mediziner, nicht, dass er seine Aufgabe nicht gut erfüllt, sondern die Kritik ist, dass er seine Aufgabe gut erfüllt und dass er nichts dabei findet, zu sagen, zum Beispiel, eine Stunde lang wird dir erzählt, was körperliche Bewegung von 5 Stunden am Tag und ich weiß nicht was noch alles für einen heilsamen Einfluss auf alle Organe hat. Und keiner kümmert sich darum, ob die Leute von ihrem Zeitkontingent überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Das ist überhaupt nicht interessant. Die sind fertig damit zu sagen.
Das ist der Grund, warum Prävention nicht funktioniert hat. Aber die Technologie ist fortgeschritten. Es gibt mittlerweile vegetative Funktionsdiagnostik. Ich kann mir den Zustand meines vegetativen Nervensystems anschauen und ich kann sehen, was 10 Minuten Pause bringen. Und wenn ich persönlich nicht Zeit habe für 10 Minuten Pause, dann muss ich mich schon auch irgendwie in die Selbstverantwortung nehmen, finde ich.
Meinst du, über deine Pausen entscheidest oder nicht?
Ja, es gibt noch Arbeitsrecht, das ist ganz gut geregelt.
Aber schau, es ist doch wirklich eine Diskrepanz. Ne? Zu wissen, kommt einer zu dir, der zieht den ganzen Tag Polster oder Kopfstützen, weil wir ja leben. Ja, dass der eine Ellbogenentzündung hat, ist kein Wunder. Du weißt, woher er die hat, er weiß das auch, woher er die hat. Was machst du als Mediziner? Du gibst ihm ein Diclofenac, vielleicht mal 3 Tage Arbeitsunfähigkeit und dann ist jedem klar, der geht natürlich wieder zu BMW und zieht Polster über den Kopfstützen. Was denn sonst? Und wenn er es nicht macht, dann macht es der nebenan.
Meine Frage an dich war, ob du tatsächlich die Medizin und die Ärztinnen und Ärzte für die geeignete Adresse hältst, um zu mobilisieren.
Den Menschen im Mediziner, den will ich agitieren dazu, dass er sagt, nein, ich bin nicht bereit dazu, weil ich sehe nämlich, dass diese Gesellschaft die Leute krank macht und deswegen gehe ich dagegen vor. Das macht er nicht als Mediziner, das kann er nicht als Mediziner. Das macht er als Mensch neben seinem medizinischen Beruf her.
Der sagt, wo ist denn der Adressat? Wo ist denn der Adressat eigentlich, wenn er das nicht abmachen soll?
Du, das ist der Adressat.
Ihr, das ist Patient.
Du als Mensch, als einer mehr, der sagt, wir wollen kein Wirtschaftssystem mehr haben, was die Leute systematisch krank macht.